Glaube und Gefühl, was soll das eigentlich sein? Glaube und Gefühl, gehören Gefühle nicht automatisch zum Glauben? Warum muss man das mit einem und ausdrücken, Glaube und Gefühl? Es gibt ja auch Gefühle ohne Glauben. Aber braucht der Glauben Gefühle? Und an welche Gefühle denkt man dann, wenn man so ein Thema hört, Glaube und Gefühl? Denkt man da an Zorn, denkt man da an Enttäuschung, denkt man da an was Zärtliches, Liebe, Romantik, was für Gefühle sind da eigentlich gemeint? Gibt da so eine Behauptung, Gefühle sind wesentlich für den Glauben. Frömmigkeit ist eine Gestimmtheit des Gefühls. Gefühle stehen im Zentrum des Glaubens und sie sind grundlegend für ihn. Das sind vielleicht neue Töne, das sind vielleicht neue Behauptungen, das klingt möglicherweise sehr ungewohnt, weil man doch den Glauben gerade im evangelischen Kontext recht kognitiv verstanden hat, eben auch als Glaubenswissen, in dem Sinne, dass man halt dann auch Katechismusfragen und Antworten auswendig gelernt hat, also sehr kopfbetont, sehr wortlastig, aber Gefühle, Herz. Und dann auch noch behaupten Sie, Gefühle sind grundlegend für den Glauben. Das ist doch ziemlich gewagt, so eine Behauptung. Ja, wer hat denn sowas behauptet? Ein Theologe, der eigentlich nicht entdeckt ist. Er heißt Friedrich Schleiermacher. Er hat in der Zeit gelebt, als die Aufklärung zur Blüte kam. Also in der Zeit zwischen 1790 und 1820, 30. Goethe, Frankreich, Revolution, die Brüder Grimm, Immanuel Kant, die romantische Schule, Schiller, Fichte, Hegel, Schelling, die Frühromantiker. Mit Friedrich Schlegel zum Beispiel lebte er in einer Wohngemeinschaft. Kurzum, Friedrich Schleiermacher ist mittendrin. Aber wer war denn dieser Mann? Sein Vater war Pfarrer, reformierter Pfarrer im Königtum Preußen. Dann erlebte der Vater eine pietistische Bekehrung bei den Herrnhutern. Die gehen auf Graf von Zinzendorf zurück, der 1760 gestorben ist. Diese erweckliche Offenheit des Vaters in Richtung, ging so in diese Richtung, jetzt schotte ich mich von der Welt ab. Jetzt gilt nur noch das Innenleben, das fromme Innenleben, dass man zu Jesus bekehrt ist, dem Heiland, und alles, was man braucht für sein spirituelles Leben, holt man eben aus der Bibel raus. Und diese Welt des Vaters, diese Umkehr des Vaters hin zu einer starken inneren Frömmigkeit hat eben der kleine Friedrich, sein Sohn, auch mitbekommen und wird dann vom Vater eben konsequenterweise auf eine Herrnhuter Schule geschickt, wo viel gebetet und viel gesungen wird. Und natürlich hat man dort auch sich gegen die aufkommende Aufklärung mit vielen, vielen Fragen und Nachfragen auch bezüglich des Glaubens abgeschottet. Die Aufklärung wurde verstanden als eine Feindin des Glaubens, die also den Glauben erschüttern will durch Fragen und durch die Ratio des Menschen, die Vernunft. Dort hat man gesagt, wir brauchen keine Aufklärung, wir bleiben beim Herrn, richtig verstanden. Und der Friedrich, der Kleine, jetzt größer geworden, liebt natürlich Jesus. Er will dann auf die Brüderunität Barby nach in Berlin und dort Theologie studieren und wollte dann konsequenterweise natürlich auch ganz im Sinne seines Vaters Herrnhuter Prediger werden. Geht dort aufs Bibelseminar und dort kommen dann auch die ersten Schwierigkeiten. Das Thema bei den Herrnhutern ist nämlich, man muss sich fühlen. Man muss tiefe Freude fühlen, zum Beispiel bei der Auferstehung. Oder überhaupt kommt ja auch die Freude durch das Singen. Bei den Herrnhutern wird also bis heute sehr viel gesungen. Ich habe das selber mitbekommen, als ich in Königsfeld zuletzt Pfarrer war. Da sind ja auch Herrnhuter. Also dieses Singen, diese Singkultur bei den Herrnhutern, die ist schon sehr beeindruckend. Und natürlich muss man dann auch dieses ganz andere starke Gefühl empfinden, dieses Mitweinen, das Weinen um den Jesus, der gekreuzigt wird und so weiter. Und natürlich entstand dann in diesen frommen Zirkeln so eine Art innerer Druck. Ja, also wenn du nicht mehr für diese Gefühle offen bist oder wenn diese Gefühle sich nicht mehr zeigen in deinem Leben, dann stimmt was mit dir nicht. Was stimmt denn dann mit deinem Glauben nicht? Und dann hat man bei den Herrnhutern immer gesagt, ja, du musst um den Heiligen Geist beten, der gibt dir das, dass du das empfinden kannst. Und dann wird es auch schon wieder mit deinen Empfindungen, mit deinen starken Gefühlen, die ja Ausdruck deines tiefen Glaubens sind an den Herrn Jesus. Friedrich Schleiermacher will das ja auch, aber irgendwie klappt es nicht mehr. Er hat zu viele Fragen. Er ist nämlich in einer Gruppe, die religionskritische Bücher liest. Die gab es auch bei den Herrnhutern, aber die waren sozusagen im Giftschrank verschlossen. Lies bloß nichts Fremdes, bloß keine Aufklärung. Friedrich Schleiermacher zieht's aber dorthin. Und das war dann auch verbunden mit einer Drohung bei den Herrnhutern, lass dich bloß nicht zur Aufklärung hinziehen und vom Herrn Jesus weg. Also es wurde quasi polarisiert oder als Gegensätze dargestellt. Nachdem es aber bei Friedrich Schleiermacher nicht mehr ging, schreibt er seinem Vater, dass es eben jetzt so ist. Ich glaube ja, schreibt er ihm, aber ich komme nicht mehr klar. Ich habe Fragen, die mir hier bei den Herrnhutern nicht beantwortet werden. Er möchte diese Fragen in Freiheit durchdenken. Und dann sagt, schreibt er seinem Vater, er kann das nicht in Freiheit durchdenken, weil er hier bei den Herrnhutern immer unter diesem Druck ist, dass er diese Gefühle haben muss und dass, wenn die Gefühle nicht da sind, eben mit seinem Glauben was nicht stimmt. Er hat keine Lust mehr auf diesen Druck, der da ausgeübt wird. Und schreibt seinem Vater, er möchte nach Halle an die Universität und dort Theologie studieren. Der Vater antwortet lange nicht und als er ihm dann zurückschreibt, fällt der Friedrich aus allen Wolken, beziehungsweise er kommt ziemlich hart in der Realität an. Der Vater sagt nämlich, wenn du nicht mehr den himmlischen Vater anbeten willst, wie soll ich dann als dein irdischer Vater dein Vater sein? Und er macht ihn also ziemlich rund. Er sagt, er sei ein Versager, das sei ein geistlicher und damit auch menschlicher Bruch. Und so war es dann auch. Der Vater wollte, dass Friedrich Schleiermacher diesen Weg bei den Herrnhutern weitergeht. Schließlich hatte er da eine Erweckung, ja, als Pfarrer. Soll es auch geben, dass Pfarrer mal eine Erweckung erleben. Aber Friedrich Schleiermacher konnte nicht anders und damit war der Bruch mit seinem Vater vollzogen. Friedrich ging nach Halle. Sie haben sich nicht wieder gesehen, er und sein Vater. Sein Sohn war für seinen Vater ein Gottloser, ein Heide geworden. Aber jetzt an der Universität, da liest er dann Kant und viele andere Aufklärer und wühlt geradezu, es wühlt ihn auf und er wühlt in den Büchern, er saugt sie auf und nach einigen Monaten ist er sozusagen voll aufgeklärt. In Halle sozusagen freigelassen, befreit von den Manschetten der Herrnhuter, startet er in Halle voll durch. Spinoza wurde bei Goethe wiederentdeckt. Also so würde es sein Vater sagen, Friedrich lebte ohne Gott. 1790 zum Beispiel war ein grandioses Jahr. Mozart, Goethe, Schiller, romantische Schule, Kant, Fichte, Hegel, Schelling, die Französische Revolution, Schleiermacher erlebte die Romantiker live, ja, und lernt herausragende Persönlichkeiten der Frühromantik kennen. Er ist 29, er steht mittags auf, studiert ein bisschen, abends geht er dann in Salons und da ist dann Party bis in den frühen Morgen. Da wird in diesen Kreisen dann Lyrik gelesen. Ein neuer Brief von Goethe wird vorgelesen, man ist mittendrin, ja, und Schleiermacher hat's drauf. Er ist wohl ein begnadeter Redner. Mit 29 sagen dann seine Freunde zu ihm: Pass auf, Friedrich, es reicht nicht mehr aus, einfach nur zu reden. Mit 30 muss ein Mann sein erstes Buch geschrieben haben. Das nimmt er sich zu Herzen, setzt sich hin und schreibt. Und während dieses Schreibens erinnert er sich natürlich an seine Geschichte, auch an seine Geschichte bei den Herrnhutern. Und jetzt wird er wieder fromm, aber anders fromm. Dann entdeckt er bei sich: Ich war zwar ohne Gott jetzt in dieser ganzen Zeit der Aufklärung in Halle an der Uni, aber ich war nicht ohne Religion. Und das ist natürlich ein unglaubliches Aha-Erlebnis in ihm. Und so schreibt er 1798, 99 seine Reden über die Religion. Diese fünf Reden werden dann auch von Goethe gelesen. Und alle beschäftigen sich dann damit. Schleiermacher ist anerkannt und wird dann neben Fichte an der Uni Berlin Professor. Fichte und er sind die Größen an der Universität in Berlin. Allerdings wird dann Schleiermacher seiner Zeit immer mehr fremd, weil nämlich diese Zeit, das beginnt die Restauration, die Zeit wird immer reaktionärer. Man könnte das, was Schleiermacher in diesen fünf Reden über die Religion geschrieben hat, einsortieren, sozusagen von seiner Bedeutung her, neben der Glaubenslehre von Calvin, der Institutio, und der Dogmatik von Karl Barth im 20. Jahrhundert. So gewichtig und auch so bedeutsam sind diese fünf Reden, allerdings nicht in ihrer Wirkungsgeschichte. So, und eine Rückbesinnung auf Friedrich Schleiermacher, glaube ich, könnte uns in der heutigen Zeit, auch in der heutigen Krise des Glaubens und der Krise der Institution Kirche, schon etwas weiterbringen. Diese fünf Reden haben den genauen Titel Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Also da meint er natürlich diese Verächter, da meint er die aufgeklärten Leute, die sagen, also mit Religion und Kirche haben wir überhaupt nichts mehr am Hut, wir möchten am liebsten gar nicht mehr über Religion reden, wir reden dann halt über das Universum und über das All und das Sein und das Seiende, aber Religion bleibt uns bloß weg damit. Und der Friedrich Schleiermacher sagt: Pass auf, ich habe da neuen Zugang für euch. Ja? Ihr meint zwar eine Religion in Verbindung mit Kirche, ich meine aber etwas ganz anderes. Ich meine nämlich die Gefühle, die die Religion meint, die die Religion meinen. Ich meine etwas ganz anderes, als was die Pfarrer von der Kanzel reden. Ich meine nämlich Religion nicht als Metaphysik und als Moral. Das lehnt er ab. Als Moral zum Beispiel: Tue Gutes, so sagt es ja auch Kant mit seinem kategorischen Imperativ, tue Gutes und dann bist du christlich. Ja, Friedrich Schleiermacher sagt: Mach das Gute einfach ohne Religion, aber tu das Gute mit der Religion. Aber du brauchst keine Religion, du brauchst keinen Glauben, um was Gutes zu tun. Tu es einfach. Also er lehnt es ab, sozusagen das Christentum oder die Religion als eine Art Ethik anzusehen, als Moral. Das lehnt er ab. Das Zweite ist, dass er die Metaphysik, Religion als Metaphysik ablehnt, also als ein Glaubenssystem. Die Theologen sagen Dogmatik dazu. Das lehnt er auch ab, weil er sagt, letztlich ist das weltfremd, ja, ist auch lebensfremd. Ja. Also beides lehnt er ab. Religion, Glaube ist nicht Moral und nicht Metaphysik, ja, aber was dann? Und da sagt Schleiermacher auch zu den Verächtern der Religion in seinen fünf Reden: Religion ist eine selbstständige eigene Provinz im Gemüt des Menschen. So, und jetzt klingelt es natürlich ein bisschen, denn was fließt jetzt hier rein in diesen Ansatz von Friedrich Schleiermacher, in diesen, ja, Glaubensansatz oder wie man sagen will, aber in diese Grundüberlegung, die seinen fünf Reden zugrunde liegt. Einmal eine gewisse Innerlichkeit, die hat er von den Herrnhutern. Aber jetzt eine durch die Aufklärung gegangene Innerlichkeit, ja, die auch zulässt, dass man fragt. Also nicht eine reine Gefühlsbetonung, sondern jetzt sozusagen das Gemüt im Menschen, das jetzt eine Art von Gefühlsausdruck oder Gemütsausdruck hat, jenseits von Religion als Ethik, als Moral und dogmatisches Gedankengebäude. Und das Zweite ist diese sogenannte romantische Salonkultur, die er ja in Halle kennengelernt hat mit den ganzen Aufklärern. So, und er will natürlich jetzt oder postuliert jetzt ein religiöses Miteinander jenseits der Institution Kirche. Also dass man sich quasi ergebnisoffen auf Augenhöhe trifft und sich mit seinen Gefühlen, die man hat, als religiöse Regungen miteinander austauscht. Offen, frei, gegenseitig anerkannt und, wie sie es eben da gemacht haben in diesen Salons. Und das waren ja hochgebildete Treffen mit hochgebildeten Leuten. So versteht er Religion als eigenständige Provinz im Gemüt des Menschen. Und jetzt ist man natürlich gespannt, wie sich diese Provinz inhaltlich füllt, diese Provinz im eigenen Gemüt. Ja, und da bringt jetzt Friedrich Schleiermacher drei Begriffspaare. Das erste Begriffspaar ist Ehrfurcht und Demut. Und da sagt er, diese beiden, bei der Ehrfurcht, da kann er auch Staunen sagen, die entstehen gegenüber der Welt, vor den unbegreifbaren Phänomenen, die es in der Welt gibt. Ja, also eben auch Naturphänomene, der Weltraum, eine kleine Fliege, also alles, was über die sinnliche Wahrnehmung im sichtbaren Bereich außerhalb einer selbst, was es an Großes gibt. Und es löst im Menschen dann eine Ehrfurcht aus, so im Sinne von, ja, wer bin ich denn in diesem riesigen Gebilde? Ich bin ja eigentlich nur ein kleiner Wurm. Und daraus abgeleitet ja auch eine gewisse Demut, ja, dass man nicht über sich hinauswächst, weil der andere schon viel, viel größer ist als ich. Also das erste Begriffspaar, Ehrfurcht und Demut. Und wichtig ist eben auch, dass Friedrich Schleiermacher sagt, diese sogenannten Gefühle oder diese Gemütsregungen im Menschen, die kann man nicht machen. Die sind quasi kommen von außen, wie ein Echo bei der Wahrnehmung des Menschen, was um ihn herum geschieht. Ja? Also man könnte vielleicht auch mit einem modernen Begriff sagen, die entstehen im Sinne einer Achtsamkeit gegenüber der Welt und der Umgebung, in der man lebt. So, das zweite Begriffspaar lautet Zuneigung und Dankbarkeit. Die entstehen aus einer Art Erkenntnis des Menschen, dass er ja ein begrenztes, autonomes Wesen ist. Er ist verbunden mit anderen Menschen. Zuneigung, der Mensch lebt im Gegenüber und vom Gegenüber. Er fühlt sich zwar manchmal einsam auf dem Weg, aber diese Gruppenerfahrung spielt hier natürlich auch rein, die Friedrich Schleier gemacht hat. Einmal bei den Herrnhutern und dann natürlich auch bei den Aufklärern in der romantischen Salonkultur. Also man fühlt die Zuneigung zum anderen, die kann man jetzt nicht befehlen oder sagen, jetzt sei mal 10 Minuten zugeneigt. Ja, das entsteht, ist einfach da. Und daraus entsteht dann eine Dankbarkeit, dass es das eben gibt, dass es verschiedene Menschen gibt, die mit mir verbunden sind, mit denen ich verbunden bin, sozusagen Menschen im selben Geistraum und im selben Empfindungsraum, dass man auch dankbar wird für die Hilfe, dankbar für das Leben, für das Drinstehen im Leben, dass man Gutes empfangen kann. Dankbarkeit als Grundgefühl. Spannenderweise ist das ein Begriff, die Dankbarkeit, den auch der Heidelberger Katechismus stark thematisiert. So viel nur dazu. Das dritte Begriffspaar ist Mitleid und Reue. Also Mitleiden, das nennt man ja im Griechischen Sympathein, dass man mit Menschen, die zum Beispiel Opfer werden oder die oder Tiere, die gequält werden, ja, dass sich da automatisch bei Menschen ein Mitleid regt, das also den Menschen nicht kalt lässt, was in seiner Umgebung geschieht, ja, und dass man dann hineingenommen wird in so ein Grundgefühl von Barmherzigkeit. Ja, also eine Öffnung in Richtung Mitfühlen. Und das entsteht natürlich durch einen Anlass, durch einen Reiz von außen. Man kann nicht jetzt sagen, so jetzt entscheide ich mich, ab heute werde ich jetzt sympathisch, also mitleidend. Ja. Das entsteht immer und es geht auch um ein Zulassen dieses Gefühls in einem. Und Reue meint dann auch ein bestimmtes Verhalten, sodass man sagen kann, also Einsicht in Fehlverhalten. Es tut mir leid zum Beispiel, dass man einen inneren Schmerz fühlt, wenn man jemandem was Übles zugefügt hat. Aber auch so eine Bereitschaft, Dinge sich leid tun zu lassen. Dann im ganz Großen, ich bereue meinen Lebensstil. Ja, ich saufe jetzt nicht mehr jeden Tag eine Flasche Wein oder zwei, sondern ich ändere das jetzt einfach, ich bereue das jetzt. Und ändere mein Leben. Also geht man nicht mehr in den Beichtstuhl oder zum Beichtvater, sondern das kann man eben selber. Und so bin ich dann eben dann auch durch Impulse von außen ein veränderter Mensch. Ich wiederhole nochmal diese drei Begriffspaare, die entstehen durch Wahrnehmung, durch externe Impulse. Ehrfurcht und Demut. Zuneigung und Dankbarkeit, Mitleid und Reue. Damit sind quasi die Dinge genannt, die dieses Gemüt im Menschen ausfüllen. Und das finde ich schon stark, dass man das mal entdecken kann, ja, dass im 19. Jahrhundert ein Mensch wie Friedrich Schleiermacher in seinen 5 Reden über die Religion, die schwer zu lesen sind und auch schwer zu verstehen, aber ich habe es jetzt eben aufgrund eines Vortrags von Worthaus versucht, in eigenen Worten mal weiterzugeben, dass es das in der Welt gibt und dass man da auch mal drauf rekurrieren kann. Und es kann einem auch mal eine gewisse Ruhe geben im Blick darauf, was man, ja, viele tun sich ja schwer zu sagen, ja, was glaube ich eigentlich, an wen glaube ich eigentlich? Ja, geh doch mal diesen Weg zu sagen, ha ja, wenn ich Sympathie habe, wenn ich dankbar bin, wenn ich staune, ja, dann glaube ich, das hat doch was. Ja. Da nimmt man sich ja selber auch ernst. Darum geht es ja auch. Es geht ja um was Eigenes, auch im Glauben, um den Ausdruck sich selbst. Friedrich Weinreb sagt zum Beispiel beim Beten, das Beten bin ich selber. Also schau mal da rein bei meinem Podcast Weinreb, Let's Cast FM. Schau mal rein, was Friedrich Weinreb übers Beten geschrieben hat. Das kommt ganz stark an Friedrich Schleiermacher dran. Also da sind wir so auf einem Dings, auf so einem Weg, der auch was Neues eröffnet. So gesehen könnte man dann ausgehend auch von der 5. Rede des Friedrich Schleiermacher sagen, dass er der Begründer einer freien Spiritualität ist. Alles, was Menschen als freie Religion bezeichnen, ist die Summe deines Denkens und Fühlens. Es gibt keine absoluten Standpunkte mehr, so im Sinne von Dogmatik, ja, und das musst du jetzt glauben, das musst du jetzt lernen. Friedrich Schleiermacher macht eben auch mit dem Individuum ernst, dass eben diese Religion hat, diese Empfindungen, diese Regungen in seinem Gemüt. Das Besondere am Christentum, sagt er dann, ist, es hat das Erhabene, Liebe und Verzeihung, und es kennt die Abgründe, Kreuz und Schuld. Das bietet oder hat so keine andere Religion der Welt. Das macht jetzt das Christentum aber nicht überlegen, sondern eben besonders. Das sind quasi die Alleinstellungsmerkmale des Christentums im großen Konzert der Religionen und Religionsgemeinschaften in der Welt. Ich finde, Friedrich Schleiermacher hat was. Jetzt, da wir ja in der Passionszeit sind, noch eine kleine Anmerkung. Auch von Friedrich Schleiermacher, hat ja mit allem ernst gemacht, was Christentum ist, auch mit dem Gekreuzigten. Was für ein Grundgefühl gibt es nach Friedrich Schleiermacher, wenn man den Gekreuzigten anschaut? Ja, es gibt ja Leute, die haben da eine gewisse Abscheu oder einen Ekel oder wenden sich geschockt weg. Ja, ein Kreuz kann man doch Kindern nicht mehr zumuten. Ja. Aber überleg mal, ob das was wäre, was Friedrich Schleiermacher anbietet, nämlich eine heilige Wehmut. Wehmut ist eine liebende Traurigkeit oder ein trauriges Lieben. Also wird über das Grundgefühl in dir eine Brücke geschlagen zu dem Leidenden. Und da sind wir wieder bei der Sympathie, bei Mitleid. Also ich finde, es hat auch schon was. Und das Heilige oder was heilig ist, das empfindest du dann auch in deinem Gemüt. Ja, das ist mir heilig. Zum Abschluss, also, Christentum für freie Menschen, so will es Friedrich Schleiermacher, auf dem Boden der Aufklärung, da kommt also auch die Aufklärung rein. Das Gefühl, dieses Gemüt, das die Gefühle beherbergt, die ich ja genannt habe, wird betont. Es wird auch die Unverfügbarkeit des Glaubens betont. Es gibt keinen Zwang, es soll keinen Zwang geben. Es ist intellektuell offen und redlich und frei. Ich darf alles lesen. Es muss mir niemand irgendwas verbieten. Ich muss mir auch nichts verbieten. Aber ich darf auch was wegschmeißen, sagen, das passt mir nicht, das passt nicht zu mir. Alles bildet, aber man muss nicht alles machen. Der christliche Glaube also kommt mit jedem Wissensstand zurecht, weil er eben keine Metaphysik ist, die sich abschotten muss gegen andere Metaphysiken, und weil er keine Moral ist, die sagen muss, ja, wir haben die höchste Ethik, die es überhaupt gibt, sondern weil es um diese Grundempfindungen des Menschen geht, diese Gefühlspaare, die ich genannt habe. Und da sagt Friedrich Schleiermacher, und das jetzt abschließend, das Christentum ist eben auch, oder natürlich im Kern, jüdisch-christliche Geschichte. Und wenn man die richtig anschaut, ist sie eben universal. So viel zu Glaube und Gefühl. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Anregungen geben.